Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn du ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Martin Balluch.
Ich bin jetzt gerade mit Martin Balluch in Wien. Das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, waren wir eigentlich noch in den Bergen in der Steiermark. Schön war es, richtig schön. Wir haben dann unser Gespräch abgebrochen und wollten eigentlich später dann weiterreden. Allerdings hat uns die Nacht dann eingeholt. Ja, jetzt sind wir halt wieder in Wien. Das ist auch in Ordnung, da können wir auch miteinander reden.
Damit muss man immer rechnen, wenn man mit mir wandert, dass das in der Nacht endet, weil man kann sich nicht trennen. Also ja. Das Schönste ist der Sonnenuntergang am Gipfel und dann ja. Muss man halt 3 Stunden im Dunkeln runtergehen.
Ja, aber das nimmt man in Kauf, finde ich. Also das passt ja. Na gut, aber das passt jetzt eh, dass wir da 2 Teile gemacht haben. Der erste Teil ging übers Wandern. Und beim zweiten Teil wollen wir in die Tierrechte einsteigen. Also was ja eigentlich dein Hauptthema ist, wenn du nicht gerade irgendwo in den Bergen rumwanderst. Ja, ich würde gern zu deiner Anfangszeit kommen. Du hast ja... Also deinen Weg zu Tierrechten und Veganismus hast du ja in England gefunden, oder? Oder war das schon vorher?
Also zu Veganismus auf jeden Fall in England, ja. Zu Tierrechten im Sinne von Rechtssubjekt auch in England.
Okay.
Aber Tierschutz hat mich davor schon bewegt. Aber es ist definitiv so, dass der Anschluss, so richtig Anschluss an die Tierschutz- und Tierrechtsbewegung in England passiert ist.
Okay. Also du hast ja damals an der Uni mitbekommen, wie grausam Tierversuche sind, dass Füchse völlig sinnlos und brutal gejagt werden, dass die Haltung von sogenannten Nutztieren alles andere als artgerecht oder tierfreundlich ist. Aber eben auch, dass man gegen diese Ungerechtigkeit was tun kann, oder? Also magst du uns kurz erzählen, wie diese Anfangszeit war und ob dich diese Erfahrungen damals dann in Österreich auch insofern beeinflusst haben, dass sie da Anwendung gefunden haben?
Ja, natürlich hat das mich sehr, sehr beeinflusst. Wer übrigens darüber nachlesen will, es gibt das Buch Im Untergrund von mir, ist ein Roman über diese Zeit. Da kann man sich ein Bild machen. Es war eine wahnsinnig revolutionäre Stimmung. Etwas, was man sich jetzt irgendwie so gar nicht vorstellen kann. Die ganzen Menschen in der Bewegung waren so mitgerissen und es war so, jetzt verändern wir die Welt und so. Es war dann doch irgendwie alles ganz anders am Schluss, aber die Stimmung war das definitiv. Also wie ich hingekommen bin, bin ich dort als anständig braver Mathematiker an das Institut für angewandte Mathematik gekommen und habe dort lustigerweise den, wie du es richtig beschrieben hast, den Weg zu Tierschutz und Tierrechten gefunden. Einerseits über Tierversuche, die man natürlich nicht einfach so sieht, wenn man in der angewandten Mathematik spazieren geht. Aber ich bin zu Tierversuchen gestoßen durch eine Zusammenarbeit bei dem Chemischen Institut, wo ich Tierversuche selber gesehen habe, die durchgeführt haben.
Boah.
Die mich entsetzt haben. Dann habe ich recherchiert, dann habe ich auch gemerkt, die Menschen, die mit mir in der typisch englischen Teepause sitzen um 16 Uhr, stehen auf und quälen danach Tiere zu Tode und wirken aber wie ganz freundliche Menschen. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass diese Leute das machen? Also spinne ich, dass mich das so entsetzt oder spinnen die, dass sie das nicht entsetzt? Wenn ich sie darauf angesprochen habe, haben sie einfach gesagt, na, Tiere sind ja dafür da. Deswegen habe ich mich dann eben auch näher mit dieser Frage beschäftigt, wie hat sich das Mensch-Tier-Verhältnis über die Zeit entwickelt? Über ein Team, das die mathematischen Modelle zur Ausbreitung von Wasserverschmutzung untersucht hat, bin ich erstmals in eine Schweinefabrik gekommen in England. Und auch das hat mich entsetzt und hat mir letztlich dieselbe Frage zur selben Frage geführt. Nämlich, bin ich, dass mich das so entsetzt oder spinnen die, dass sie das machen? Also da waren in dieser Halle, in der ich war, 1000 Mutterschweine eingesperrt in diesen körpergroßen Käfigen, diesen Kastenständen. Und der Mensch, der mir das gezeigt hat, war komplett indifferent. Und ich habe mich gefragt, ob die Leute da auf der Straße das wissen. Deswegen war zunächst einmal, und das ist wahrscheinlich immer bei Menschen, die neu in die Bewegung einsteigen, das Bedürfnis, man muss es den Leuten sagen. Und kaum sagt man es ihnen, ändert sich alles. Aber so schnell geht das nicht. Man lernt dann, dass die Leute halt sehr systemabhängig sind. Und wenn das System so läuft, wie es läuft, dann scheren nur ganz wenige aus. Die Pioniergeister scheren aus und die anderen geben den Strom mit, auch wenn sie ihm nicht zustimmen.
Ja.
Aber jedenfalls war die Stimmung irrsinnig revolutionär. Da waren ständig Demos, ständig Aktionen. Es waren hunderte Menschen involviert in all diesen Städten. Und Cambridge, wo ich war, ist eine Kleinstadt, waren, glaube ich, 3 oder 4 Tierrechtsgruppen, die sich eben mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt haben und die sich immer mit den anderen Städten zusammengeschlossen haben für Großaktionen. Das war schon beeindruckend, so große, fast spontane, jedenfalls nie polizeilich angemeldete, das muss man in England nicht, Demos von 1500 Menschen.
Boah, wow.
Haben wir schon zustande gebracht, direkt zum Tierversuchslabor und solche Dinge. Und dann waren natürlich die Handsaboteurs, diese Leute, die gegen die Hetzjagden, die also mit Hundenrudeln durchgeführt werden, diese Hetzjagden, jede Woche protestiert haben. Die sind also hin zu diesen Hetzjagden und haben versucht, auf der Seite des Fuchses, unter Umständen war es auch eine Hasenjagd oder eine Nerzjagd, einzugreifen und diese Tiere zu schützen. Also die Stimmung war jedenfalls sehr positiv und sehr auf direkte Aktion hin orientiert, also weniger in die Medien zu kommen, sondern einfach aktiv Tieren zu helfen. Und das hat auch ein sehr positives Gefühl geschaffen, weil man tatsächlich gesehen hat, die Füchse, die man da rettet. Ich habe unter Umständen einen Fuchs, das ist mir immer wieder mal gelungen, genommen und konnte damit abhauen oder konnte die Hunde abhalten oder konnte mit dem Hund mit dem Fuchs zu einer veterinärmedizinischen Klinik fahren oder verletzte Füchse in das Wildtierspital bringen. Und wenn man das so direkt macht, dann hat man sehr, sehr positive Gefühle
dabei,
wenn man direkt den Tieren in die Augen sieht, direkt das Tierleid sieht und direkt helfen kann. Ja, ist was anderes, als wenn man so am Computer sitzt und Facebook oder ich weiß nicht, soziale Medien versorgt, da hat man eben den direkten Kontakt nicht mehr. Und
man erreicht zwar vielleicht eigentlich mehr Tiere, aber man bekommt es halt nicht mit.
Ja, und dann schlittert man ins Burnout. Ich meine, wie viele Leute um mich herum, auch in der Tierrechtsarbeit und Tierschutzarbeit, schlittern ins Burnout. Einerseits wahrscheinlich, weil dieses Problem so überdimensional ist, die ganze Tierausbeutung so monolithisch da wirkt, als wäre die unverrückbar. Andererseits aber auch, wenn man halt diese positiven Erlebnisse vermisst, wenn man protestiert und es scheint sich nichts zu ändern, weil alles in Zeitskalen abläuft, die so groß sind, dass wir mit unserem momentan menschlichen Empfinden das nicht als Änderung wahrnehmen. Nicht? Wenn ich allerdings jetzt schaue und vor 30 Jahren in Österreich, dann ist immer natürlich schon ganz woanders.
Ja.
Und diese Perspektiven muss man behalten. Aber aktive Menschen, die halt jetzt in Österreich aktiv werden, sind zur Hälfte, würde ich sagen, einem Jahr nicht mehr dabei. Einfach aus diesen Gründen der Frustration angesichts dieser langsamen Entwicklung.
Ja. Mit der aktuellen Fokuskampagne des VGT geht es ja darum, dass die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenböden abgeschafft werden soll und dass stattdessen Stroh gefordert wird. Der Großteil der Schweine in Österreich verbringt ja sein ganzes Leben in so dunklen, engen Räumen und eben auf diesen Vollspaltenböden. Und das erste Mal Tageslicht sehen diese armen Tiere ja eigentlich dann auf dem Weg zum Schlachthof. Was ist denn jetzt genau ein Vollspaltenboden? Was ist das Problem dabei? Warum werden Schweine überhaupt so gehalten? Und warum ist es so wichtig, dass man nicht nur eine Abschaffung von dieser Haltungsform fordert, sondern auch eine realistische Alternative aufzeigt, obwohl die natürlich ja noch lange nicht das ist, was man sich eigentlich für Schweine wünschen würde oder auch nicht das, was die Menschen sich wünschen und vorstellen, wenn sie an Schweinehaltung denken?
Ja, wir haben vorher von England geredet, noch nicht so ein bisschen, was der Einfluss von England auf Österreich war. Und der hat einen direkten Zusammenhang mit so einer Fokuskampagne Vollspaltenboden. Diese englische Szenerie war darauf abgestellt, die Tierausbeutung so frontal anzugreifen und einfach also für die Abschaffung zu plädieren, also ganz abolitionistisch, wie man das so im Jargon nennt. In Österreich war dagegen vorrangig also so Großorganisationen, die eben sehr Mainstream waren und sehr reformistisch und dieses Reformismus auch nicht auf die Straße gebracht haben durch Proteste oder direkte Aktionen, sondern in allererster Linie durch ein Infiltrieren der Institutionen, durch braves Briefausschreiben und so. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe aus England diesen direkten Aktivismus importiert und dann gemischt mit diesem braven, seriösen, aber braven Auftreten in Österreich zu einer Kampagnenstrategie, die einerseits Druck ausübt und sehr konfrontativ ist und auch radikale Aktionen macht, andererseits aber sehr seriös auftritt, wissenschaftlich fundiert und eben die Alternativen im Auge hat, die du angesprochen hast, die nicht eine komplette Abschaffung sind, sondern die einfach eine wesentliche Verbesserung für die Tiere darstellen und damit den Status der Tiere in der Gesellschaft anheben. Das ist für mich das Zentrale, dass der Respekt von den Tieren, der Status von den Tieren, der Schutz der Tiere einfach kontinuierlich ansteigt und dadurch ihre Rolle, ihr Wert und also die politische Rolle, die sie spielen, einfach ansteigt und das ist halt das Endergebnis dann hoffentlich letztlich ihre Befreiung von Gewalt. Und konkret bei den Vollspalten ist es so, dass die Schweine seit den 70er Jahren, würde ich sagen, in einer sehr industrialisierten Form gehalten werden, also in so großen Fabrikshallen, die also unterteilt sind in lauter kleine Buchten, 20 Schweine, die dort zusammengedrängt stehen und man bietet ihnen wirklich nur das absolute Minimum, sodass 90% überleben, so würde ich das formulieren. Und zu diesem Minimum gehört, dass sie eben auf einem Betonspalten mit dem Boden, also einem Boden, der steinhart ist, der mit scharfkantigen Spalten durchzogen ist, leben müssen, damit niemand hineingehen muss, niemand bezahlt werden muss, um dort auszuputzen oder auszumisten, sondern sie koten und urinieren und durch ihre Bewegung und durch ihr Gedränge ist die Idee, fällt das dann nach unten durch in so einen Gürtelkanal. Und dort liegt das dann und stinkt und verpestet die Luft. Diese Hallen, diese Buchten haben dann auch noch sehr monotone Wände, Metallwände, kein Fenster und wenn Fenster, dann milchig, glasige Fenster, wo man nicht raussieht wirklich. Mhm. Und also damit so ein diffuses Licht ist, weil die sind natürlich, wenn sie so eng zusammengedrängt sind, potenziell aggressiv oder verzweifelt oder einfach frustriert und könnten sich dann gegenseitig beißen oder bekämpfen. Und das sieht man natürlich auch, wenn du auf diese Schweine schaust, dass sie blutig sind, blutig zerkratzt, abgebissene Ohren, abgebissene Schwänze, ist eigentlich ganz normal. Aber bei diesen Schweinen wird 0,55 Quadratmeter Platz pro 85 Kilo Schwein geboten. Also 85 Kilo Schwein ist ein größerer, erwachsener Mann. Und den muss man sich vorstellen, dass man den auf einen Platz stellt, der 1 Meter mal 55 Zentimeter ist. Das ist ja ein Platz, da steht man ja gerade noch hab Dacht. Aber hinlegen oder irgendwie sich bewegen kann man nicht. Und das Schwein ist genauso groß oder größer sogar, das 85 Kilo hat, auf allen Vieren. Wie soll das dahin passen? Nicht? Also es ist physisch schon fast nicht mehr möglich, diese Tiere enger zu halten als so. Ja, und diese Bedingungen, diese Enge, diese Strukturlosigkeit, Beschäftigungslosigkeit und dann auch noch diese Spalten, die steinhart sind, unangenehm sind, Schwielen erzeugen, Wunden an den Füßen erzeugen, Gelenksentzündungen erzeugen, die treiben die Tiere letztlich in den Wahnsinn und bringen sie um. Die Mortalitätsrate ist eben 10-15%, es gibt Fälle mit 25%, ziemlich hoch, aber man nimmt das halt in Kauf, weil sie das Billigere durch die schlechte Haltung bei einer Todesrate von 10-15% noch immer den Ausfall trumpft, sodass man dann trotzdem noch einen Profit maximieren kann. Mhm. Also kurz zusammengefasst, die Tiere haben aufgrund der Haltung Verletzungen an den Hufen zu 25% etwa, sodass sie Schmerzen beim Gehen haben. Jedes vierte Schwein hat Schmerzen beim Gehen. 92% haben Schmerzen auf entzündete Gelenke, also Schmerzen beim Stehen, Schmerzen beim Sitzen oder solange das Gelenk in irgendeiner Form belastet ist. Sie haben alle Schwielen aufgrund des harten Bodens und der Spalten. Sie haben entzündete Augen, viele davon, weil eben diese Ammoniakgase aufsteigen. 50% etwa haben eine Lungenentzündung durch die schlechte Luft, man hört sie ständig überall husten. Ein Viertel etwa hat Magengeschwüre aufgrund des Stresses, typische Managerkrankheit, nicht, dass sie ständig da drin zusammenpicken. Dann haben sie abgebissene Schwänze, abgebissene Ohren, blutige Wunden. Sie sind in Dreck, also voller Kakerlaken, Güllemaden, die aus diesen Spalten rauskriechen und alle möglichen Parasiten, die dort leben. Und das alles zusammen ist eine absolute Tierquälerei für diese Tiere. Und das ist einfach, die Grundidee ist einfach, man möchte möglichst billig produzieren und alles automatisieren. Man kann diese Tiere in so eine Halle stopfen und dann nur außen den Schalter umlegen und muss nie hineingehen. Mhm. Langzeitaufnahmen haben gezeigt, dass zuweilen solche Betreiber oder Betreiberinnen nur einmal am Tag eine Minute diese Räume betreten, wo diese Buchten sind. Sonst den Rest machen Maschinen. Da quillt dann so ein Flüssigbrei in die Futtertröge, der überhaupt nicht gesund für sie ist, aber ohne diese Konsistenz geht es nicht. Das heißt, sie bekommen kein Raufutter, sie bekommen kein Grünfutter, sie bekommen kein Trockenfutter, dass sie alle auch noch Durchfall haben, was natürlich bei so einem Spaltenboden dazu führt, dass alles mit Kot verklebt ist. Mhm. Dann in diesen Räumen gibt es eine große Hitze. Also das ist sehr schwierig, die kühl zu halten, aber solche Schweine sind ja massige Tiere, die überhitzen leicht, sie können auch nicht schwitzen. Also wir haben es erst kürzlich erzählt, die Leute, die sowas betreiben, dass wenn es draußen 37 Grad hat, hat es drin 35. Ist viel zu heiß für solche Schweine, die liegen dann nur herum und essen nicht einmal mehr. Und das ist dann sozusagen ein Profitverlust. Und insofern wird das ein Nachteil für die Betriebe und dann machen sie sich Gedanken, weil natürlich das Körperwachstum dann eingeschränkt ist, wenn sie nicht so viel essen, wie sie könnten. Aber man kann selbst bei kaltem Wetter in solchen Betrieben das nicht auf 25 Grad oder kühler runterbringen, was aber erst die Wohlfühltemperatur der Schweine wäre, weil das eben ein so dichtes Gedränge ist und solche Industriehallen sind. Ja, also all diese Dinge machen das Leben für die Schweine in solchen Bedingungen absolut zur Hölle. Und die Alternativen sind klar leicht etabliert. Es gibt zum Beispiel die Teilspaltenböden mit einem Auslauf, kann man eigentlich leicht, es gibt viele Betriebe, die das gemacht haben, von einem Vollspaltenboden umbauen. Man hat halt dann weniger Tiere, nur noch halb so viele Tiere da drin und man muss halt sozusagen Türen in die Wände brechen. Und das besteht dann zum Teil aus Stroh, die Verstrohhaltung oder einem Vollspaltenboden. Oder eben auch, was ich jetzt mehrmals sehen konnte, so eine Freilandstrohhaltung. Das klingt nach Bio und viel zu kompliziert und viel zu teuer, ist aber überhaupt nicht, sondern es ist einfach ein Zelt, das mitten in ein Kukuruzfeld, es ist umgeben von einem Zaun, den man mit der Hand aufstellen oder abbauen kann und es wird tief Stroh eingestreut auf einen Naturboden. Und unter diesen Bedingungen können die Schweine dort leben, sie können sich bewegen, man kann ihnen eigentlich beliebig viel Platz geben, weil der Zaun ja mit der Hand leicht verstellbar ist. Das kostet ihnen überhaupt nichts mehr. Mhm. In so einer großen Fabrik wäre das nicht so. Und sie können herumlaufen, man kann ihnen Grünfutter geben, man kann ihnen feste Nahrung geben, man kann ihnen Beschäftigungsmaterial, echtes, da hineinlegen. Alles ganz leicht, weil man direkt daneben steht und das hineingeben kann. Während jede solche Beigabe in einem Vollspaltenboden-Industriekomplex geht nur durch Automatisierung. Man kann nicht durchgehen und 1200 Schweine in einen Kukuruz reinlegen. Ja, ja. Das muss alles etwas sein, was durch ein Förderband oder durch irgendwelche Automatisierungsprozesse funktioniert. Und deswegen geht das nicht. Man ist festgefahren bei dieser Industrie. Und deswegen sage ich, die Industrie hat uns an den Abgrund gebracht. Die Schweinebranche gibt auch zu, total in der Krise zu sein. Mhm. Und wenn man da am Abgrund steht, dann muss man zurückgehen und nicht vor. Man muss zurückgehen, abbauen diese Industrialisierungsschritte und wieder zu einer simplen Haltung, zu einem simplen Umgang mit Schweinen gehen. Und das wäre eben einfach ein Zelt und ein Feld und ein mit Hand aufgestellter Zaun. Simpler geht es dann nicht mehr.
Mhm, okay. Und was glaubst du, wie realistisch das ist, dass solche Verbesserungen tatsächlich in nächster Zeit kommen? Also bringt die Arbeit von dem VGT tatsächlich was?
Ja, wenn die Arbeit zum VGT nichts brächte, wäre das eine traurige Geschichte. Aber sie bringt auf jeden Fall etwas, allein schon, dass der Vollspaltenboden, den kein Mensch kannte vor 2 Jahren, wie wir mit der Kampagne begonnen haben, jetzt in aller Munde ist. Also immer, wenn jemand von Tierquälerei redet, sagt der Vollspaltenboden. Also das ist wirklich, das ist uns gelungen. Es ist uns auch gelungen, die große Mehrheit zu gewinnen für eine Änderung. Also Umfragen sagen ja, 96% wollen, dass Schweine Stroh kriegen. Und das Landwirtschaftsministerium, die Landwirtschaftskammer, alle laufen im Kreis um diesen Vollspaltenboden und sein Verbot. Es ist ja doch so, dass die ÖVP jetzt unter Druck ist und dass die Stimmung sehr stark, sogar in der Schweinebranche, dahingehend ist, dass man eine Veränderung in dieser Richtung braucht. Ja, und die Alternative wird aber leider nicht diese Strohhaltung im Zelt sein, weil die wird momentan wahnsinnig massiv bekämpft von der etablierten Schweine, Industrie, eigentlich von der Landwirtschaft, von der ÖVP, von Bauernbund, von Landwirtschaftskammern und von der Landwirtschaftsministerin. Warum wird so etwas bekämpft, fragt man sich nicht, wenn man dort steht und sich das anschaut. Es ist so gut für die Tiere im Vergleich. Und es ist einfacher, man hat einfach gesunde Tiere, keine Antibiotika. Man kann die Gülle zu einem Humus verarbeiten. Es ist klimamäßig deutlich besser. Es ist in jeder Hinsicht besser. Es ist eine Null-Investition, weil ein Zelt dahinstellen ist ganz was anderes als einen Boden versiegeln und einen Betonbunker zu bauen, wo man dann auf 30 Jahre verschuldet ist, bis man das wieder abgearbeitet hat, was man da einen Kredit aufnehmen musste. Warum also nicht? Ja. Und das ist einfach ein Kniefall vor der Tierindustrie, vor diesem Klientel, das sozusagen die wichtigsten im Bauernbund sind oder in der ÖVP, die eben sozusagen die treuersten Bauernbund-Anhänger, die die ÖVP im Sattel halten und den Bauernbund als die zentrale Organisation unter den Landwirten und Landwirtinnen hinstellen. Und denen zuliebe macht man das, weil wenn man diese Haltung propagiert oder fördert, die kriegt ja nicht mal Subventionen, oder auch nur als positiv darstellt, stellt man implizit das Klientel, also die Haltungsform beim Klientel als negativ dar, und das wollen die nicht machen. Und das ist doch eigentlich so ein fadenscheiniges Argument und so eine, wie soll man sagen, so eine reine Politikmaßnahme, so eine reine Taktik. Und das auf der Rücken der Tiere, das muss man wirklich an die Öffentlichkeit bringen und durch einen öffentlichen Druck einfach wegblasen. Ja. Anders geht das nicht. Das sind einfach Blockierer, die, da geht es nicht ums Überzeugen, da geht es nicht um eine ethische Einstellung, da geht es einfach um politisches Machtkalkül. Und deswegen muss man die wegblasen.
Ja, noch dazu, wenn du sagst, alle anderen Parteien wären eigentlich auch dafür und ein Großteil der ÖVP vielleicht sogar selbst.
Das trauen die sich aber nicht sagen. Selbst in der Schweinebranche wird man kaum wen finden, der öffentlich gegen Vollspaltenböden auftritt, obwohl es alle kritisieren. Also ich habe jetzt wirklich viel mit Leuten geredet, unter der Hand sozusagen, die ihren Vollspaltenbodenbetrieb haben umstellen wollen, was die schimpfen auf diesen Betrieb, was die sagen, wie grauenhaft das ist, da reinzugehen, wie es stinkt, wie die Luft schlecht ist und man Halsweh bekommt, wie es deprimierend ist, diese Schweine anzuschauen, wie diese Güllebecken zu verteilen, einfach einen so graust. Und trotzdem wagen sie es nicht, öffentlich dagegen aufzutreten, weil sie einfach Angst vor diesem Machtkomplex haben. Machtkomplex ÖVP, Machtkomplex Bauernbund, Machtkomplex Raiffeisen, von deren Krediten sie zumeist abhängig sind. Und das ist einfach, also ich meine, ich weiß nicht, ob man es Korruption nennen kann, aber es ist einfach ein unfassbarer Sumpf, der dieses vollkommen marode System am Funktionieren hält. Und ich kann nur sagen, ich kann nur hoffen, dass es uns gelingt, das zu zerschlagen, weil das kann man wirklich nur zerschlagen und das von vorn neu aufbauen.
Ja, traurig, weil eben, wie du gesagt hast, so die Menschen, die in diesen Fabriken dann arbeiten, die haben ja wahrscheinlich auch kein schönes Leben, wenn man da jeden Tag, mir wird es keinen Spaß machen, jeden Tag in der Scheißluft rumzugehen und den Schweinen zuzuschauen.
Ja, und wenn man mit jemandem redet, wir haben ja viele Betriebe befragt, ich meine, sie tun mich jetzt dämonisieren, die Schweineindustrie und die Landwirtschaftsvertretung, und deswegen trauen sich viele dieser Betriebe, mich nicht mehr zu kontaktieren oder mit mir zu reden oder mich auf ihre Betriebe zu lassen, aber doch 12 Betriebe haben geantwortet, die umgestellt haben von einem Vollspaltenboden auf eine Mehrflächenbucht mit tiefer Stohlenstreu und einem Auslauf ins Freie. Und die haben unisono geantwortet, die Tiere sind viel gesünder, viel glücklicher, viel positiver gestimmt, viel lebendiger, viel freundlicher zueinander. Und man geht urviel lieber hinein und kümmert sich viel lieber um diese Tiere. Die Arbeit ist zwar mehr, aber sie ist einfach viel schöner, viel leichter, viel besser. Und das war eigentlich das, was sie alle diese 12 Antworten gemeinsam hatten, dass die Leute gesagt haben, es ist einfach die Arbeit, die sie haben, viel schöner.
Ja, und du hast es eh schon angesprochen, dass es ja GegnerInnen von dem gibt, was der VGT so macht. Und von manchen Menschen wird ja die Arbeit sogar als Bedrohung empfunden, denke ich mal. Und ich werde auch selber oft gefragt, wie wir eigentlich mit dieser Gegenwehr umgehen, die ja teilweise nicht nur verbal passiert, sondern auch immer wieder körperlich wird. Und das ist einfach, glaube ich, generell der Fall, wenn man irgendwie für Verbesserungen eintritt, ob das jetzt im Tierschutzbereich ist oder für den Klimaschutz oder so. Du hast wahrscheinlich sicher auch selber schon einiges an Gewalt erfahren und kannst bestimmt auch von Gewalt an anderen Aktivisten berichten. Was gab es denn da für Situationen und wie reagiert man da eigentlich am besten, wenn sowas passiert?
Ja, also natürlich gibt es das, weil unsere Kampagnen sind auch sehr fokussiert eben auf einen Gegner, weil man einen Druck erzeugen will für eine Änderung. Man muss irgendwann begreifen, dass die Änderung in der Politik nicht dadurch geschieht, dass man das tolle Argument hat, weil das kennen die eh und das ist ihnen wurscht, sondern ihr Ziel ist, an der Macht zu bleiben. Und das ist eben erst dann in Frage gestellt, wenn man den öffentlichen Druck erzeugt. Und den erzeugt man nur, wenn man ganz konkret die Leute benennt und ganz konkret öffentlich kritisiert. Mhm. Und das führt natürlich zu heftigem Widerstand. Und der Staat hat natürlich sehr viele Mittel, da was zu unternehmen. Tierschutzprozess, Stichwort, kennen wir vermutlich. Ich weiß nicht, ob das heute noch so bekannt ist, aber jetzt doch schon wieder einige Jahre her. Aber da haben sie uns eben total terrorisiert und überfallen und ins Gefängnis gesteckt und mit Spitzeln verfolgt und große Lauschangriffe gemacht und über ein Jahr lang telefonisch abgehört und observiert und GPS-Sender am Auto und an zwölf Türen waren Kameras angebracht, um zu filmen, wer da aus- und eingeht und lauter solche Dinge. Heute, also damals oder früher, würde ich jetzt sagen, vor 20, 25 Jahren, war auch noch sehr viel physische Gewalt da. Da wurde eben die Tierschutzbewegung noch nicht so als eine bürgerlich etablierte gesehen, sondern war eher eben so außerhalb der Gesellschaft. Und da hat man dann viel leichter Gewalt ausüben können, weil man musste nicht fürchten, dass die mit irgendwelchen Anwälten kommen oder dass die das öffentlich machen, sodass man da sozusagen aufgeplattelt wird und sich dann rechtfertigen muss. Die Gewalt früher war sehr schlimm. Also ich weiß von vielen Fällen, wo die Leute überfallen wurden. Ich auch. Zum Beispiel beim Zirkus. Da waren wir zu viert davor mit einem Fernseher und die haben sie wirklich wohl geplant, haben sie einen Zirkuswagen zwischen uns und die Kasse gestellt, wo die Leute angestellt waren. Dann die Musik laut aufgedreht und dann sind ungefähr 30 von ihnen rausgestürmt und haben uns überfallen, niedergeschlagen, zum Teil schwer verletzt, Nase gebrochen und den Fernseher zertrümmert und die Sachen auch geraubt, nicht? Also die Videokameras einfach mitgenommen und entwendet. Ja, und es war auch tatsächlich so, dass das, und ist bis heute eigentlich zum Teil schwierig, sowas gerichtlich zu verfolgen. Ein weiteres Beispiel, das jetzt aktueller ist, ist von Meyer Mellenhof, diesem Oligarchen da in Salzburg, der einen Jagdgatter betreibt und der einfach zwei Menschen aus dem Abstand von 3 Stunden mit zum Teil bezahlten Bodyguards überfallen hat, sie rechtswidrig verletzt hat, wie sogar der Verwaltungsgerichtshof festgestellt hat, also ein Höchstgericht in Österreich, ihnen rechtswidrig also die Kamera entwendet hat und dann auch noch vor Gericht gelogen und ein Beweismittel fingiert und wurde aber nicht von der Staatsanwaltschaft verfolgt, weil ich behaupte, aus Korruptionsgründen jetzt nicht, dass da jemand direkt bestochen hätte, sondern es gibt auf jeden Fall einen starken Einfluss, sei er direkt oder indirekt, auf die Staatsanwaltschaft, dass sie solche Sachen macht. Also ich könnte, das wäre eine lange Geschichte zu erzählen, woraus man deutlich sieht, dass das ein unfassbarer Fall von Korruption ist. Mhm. Dass jemand, von dem das Höchstgericht feststellt, dass er Leute verletzt und ihnen mit Gewalt Gegenstände nimmt, dass der nicht strafrechtlich verfolgt wird. Mit der Begründung, die subjektive Tatseite fehlt. Das heißt, es wird gesagt, er hat nicht gewusst, dass man das nicht tun darf.
Ich dachte, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht?
Ja, nur hat er das im Rahmen der Gesetze sozusagen zu Recht nicht gewusst, weil er geglaubt hat, dass er als Jagdschutzorgan sowas tun darf. So wird das argumentiert. Mhm. Aber natürlich durfte er es nicht und darf es nicht und wäre natürlich zu verfolgen gewesen. Und dass man lügt vor Gericht und dass man Beweismittel fingiert, beweist, dass man weiß, dass man was falsch gemacht hat. Ja. Sonst stehst du ja dort und sagst, ja sicher habe ich die Kamera genommen, da hinten liegt sie und so. Mhm. Er ist ja auch, wie die Polizei gekommen ist, schnell abgehaut, eine Minute davor, wie er es mitgekriegt hat, dass die kommen mit der Kamera, die er mit Gewalt entwendet hat, damit ja nicht die Polizei merkt, dass er die hat. Das ist also eindeutig ein Beweis, dass er sich völlig bewusst war, dass das rechtswidrig und in meinen Augen ein Verbrechen war. Mhm. Aber das, was sie schwerpunktmäßig gegen uns unternehmen, ist diese ständigen Klagen und die Staatsanwaltschaft aufwiegeln gegen uns. Gibt es auch immer wieder so Großprozesse gegen Aktive vom VGT und natürlich Verwaltungsstrafverfahren. Also da sind die Behörden sehr schnell dabei. Also ich habe jetzt in diesem Augenblick etwa 30 Verwaltungsstrafverfahren, also sagen wir in diesem Jahr, 30 Verwaltungsstrafverfahren, 15 Zivilklagen und 3 strafrechtliche Ermittlungen gegen mich. Und der normale Mensch erlebt das nicht einmal im Leben.
Ja.
Und ich habe da gleichzeitig 50 solche Verfahren. Aber man gewöhnt sich nicht. Und es gibt auch einen eigenen Fonds, den sie gegründet haben, wo sie Geld sammeln, um Tierschutzaktive zu verfolgen, die eben Kritik üben zu laut. Also es ist ein klassischer Standard, diesen SLAP, diesen Sadistic Lawsuit Against Public Participation, also eine Zivilklage mit dem Ziel, die Leute einzuschüchtern, durchzuführen. Das findet man sehr, sehr häufig in unserem Umfeld. Also auf diesen drei Ebenen, die staatlichen Instrumente, um gegen uns vorzugehen, Polizei und Justiz sehr einseitig, weil wir halt als Störer des Status quo gesehen werden, die juristisch, in meinen Augen demokratiepolitisch nicht legitime Vorgangsweise, uns zivilrechtlich zu klagen, ständig, auch wenn man weiß, dass man im Unrecht ist, einfach weil man mehr Geld hat, dadurch überhaupt kein Problem sieht, diese Klagen zu verlieren, aber uns Stress bedeutet, uns vor Gericht bringt und uns Verteidigungs- und Verteidigungskosten aufbürdet. Und dann die persönliche Gewalt, die früher schlimmer war, heute aber noch immer existiert und die auch weiter natürlich ein Druckmittel ist, dass man sich nicht traut, wirklich laut zu sein oder kritisch zu sein oder Aktionen zu starten.
Mhm. Das ist echt eine grauenhafte Vorstellung, dass ein Staat Menschen dafür bestrafen möchte, sich für Tiere einzusetzen, für Schwächere. Und dabei eigentlich ja super konstruktive Vorschläge macht, wie du vorher erläutert hast, oder? Das ist ja eigentlich nichts Verrücktes, was man da fordert, dass man sagt, dass es für Schweine nicht gut ist, auf einem Vollspaltenboden zu leben, dass man das ja auch sehen kann anhand der Zahlen, wie es den Tieren körperlich geht. Also du hast von Prozenten gesprochen, wie viele da was für Krankheiten haben. Und das sind ja alles messbare Dinge. Also das sind ja nicht Sachen, die einfach TierschützerInnen aus Emotionalitätsgründen halt sagen, sondern das sind alles Dinge, die man schön schwarz auf weiß auch noch darlegen kann und noch eine Alternative vorlegt, die eigentlich absolut in Ordnung sein sollte. Wahnsinn.
Ja, wenn wir das nicht hätten, das wissenschaftliche Argument und diese seriöse Alternative, die klar sichtbar umsetzbar ist, dann wäre das viel weniger effektiv, unsere Aktivität. Also am liebsten wäre Ihnen entweder, wir würden Ihnen nur solche fundierten, wissenschaftlich fundierten Briefe schreiben, die könnten es weghauen, ohne dass wer merkt. Oder wir würden nur laut demonstrieren, ohne Alternativen zu haben. Da könnten Sie sagen, wir sind radikale Störer, die ja nur gegen alles sind und würden wahrscheinlich auch es lustig finden. Aber wenn man das kombiniert, dann hat man einen öffentlichen Druck, der doch effektiv ist. Und wir haben ja wirklich eine lange Liste von Erfolgen beim VGT in den letzten Jahrzehnten, die zeigen, dass diese Kampagnenstrategie erfolgreich ist und die Gesellschaft verändert. Wenn auch schrittweise, wenn auch langsam. Aber doch, wir waren das erste Land der Welt mit einem Pelzfarmverbot, wir waren das erste Land der Welt mit einem Wildtierverbot im Zirkus, wir sind noch immer das erste Land der Welt mit einem Käfighaltungsverbot von Fleischkaninchen und. Und wir haben Tierschutz in der Verfassung, wir haben Tierschutzombudspersonen, das einziges Land der Welt, wir haben ein Legebatterieverbot recht früh bekommen, das auch als erstes Land der Welt die Ausgestaltung umfasst hat. Also es gibt wirklich einige Beispiele von solchen Kampagnenerfolgen. Und da fühlen sie sich dadurch eben bedroht, viel weniger als durch Radikalität, sondern einfach durch Effektivität. Und deswegen wird man so zum Feindbild. Weil die Forderungen, die wir haben, unterstützen ja 95% der Bevölkerung. Vorher war die Kampagne gegen Gatterjagden, wer will bitte eine Gatterjagd oder das Aussetzen von Fasanen zum Abschuss? Ja, züchtet man in Massenhaltung, setzt aus und ballert sie ab. Jeder Mensch ist da dagegen. Also wenn man da zum Paria wird, wenn man da dämonisiert wird, dann nur deswegen, weil wir effektiv in der Lage sind, solche Missstände zu unterbinden. Und nicht, weil wir absurde Meinungen vertreten. Weil absurd ist diese Meinung nicht. Die große Mehrheit steht hinter uns. Sonst könnten wir überhaupt nicht effektiv sein. Sonst könnten unsere Proteste nicht einen öffentlichen Druck erzeugen.
Ja, ja. Was würdest du denn jetzt Menschen raten, die sagen, okay, wow, das Gespräch jetzt hat mich irgendwie aufgerüttelt. Ich möchte irgendwie auch mal hinter die Kulissen blicken. Kann ich mich da im Internet irgendwie informieren, Bücher lesen, Filme schauen, weiß ich nicht. Kann man da mitmachen beim VGT in irgendeiner Art und Weise?
Ja, natürlich, hoffentlich. Also Faktum ist, dass natürlich sich zu informieren unumgänglich ist und wichtig ist, dass man weiß, wovon die Rede ist, dass man auch vielleicht auch Hintergrundinformationen liest über das Mensch-Tier-Verhältnis, um sich so eine fundierte Meinung zu bilden, was man eigentlich für eine Zukunftsperspektive hat oder ein Idealbild des Mensch-Tier-Verhältnisses. Wenn man dann für sich persönlich beschließt, so und so zu leben, zum Beispiel vegan, dann ist das sicher eine super Sache, aber man muss bedenken, dass das nicht reicht, weil in vieler Hinsicht sind das politische Strukturen und politische Entscheidungen, die man als Mitglied dieser Gesellschaft mitträgt und mitfinanziert. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Landwirtschaft 2,8 Milliarden Euro im Jahr geschenkt bekommt von Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen und dass 80% davon in die Tierproduktion gehen, dass große Tierfabriken herumstehen und große Schlachthöfe, die Millionen an Euro jedes Jahr geschenkt bekommen. Man ist also da brav vegan, kauft irgendein veganes Ding und zahlt dafür 20% Mehrwertsteuer, zum Beispiel eine Sojamilch. Und aus dieser Mehrwertsteuer werden Tierfabriken finanziert oder Massenschlachthöfe oder eben auch Tiertransporte. Und da muss man daher auch politisch denken. Deswegen wäre es sehr wichtig, sich politisch zu engagieren. Das kann man auch alleine und also für sich sozusagen Armchair-Aktivismus, indem man sich im Internet engagiert, also indem man sozialen Medien Sachen teilt, liked, an Diskussionen teilnimmt. Aber noch besser wäre es, sich zusammenzuschließen, entweder eine eigene Gruppierung zu gründen oder sich beim VGD anzuschließen zum Beispiel. Und da gibt es ja in allen Bundesländern Gruppierungen, wo man mitmachen kann, auch neu aktiv treffen, wo man die Leute kennenlernen kann. Es gibt Aktivitäten auf allen Ebenen. Wenn man eher dazu tendiert, nur die Menschen freundlich anzusprechen und zu informieren, kann man das tun. Wenn man dazu tendiert, auf der anderen Seite der Palette Besetzungen mitzumachen oder direkt die Tierfabriken zu konfrontieren, dann kann man das auch tun. Man muss halt sozusagen seine Nische finden. Und das Einzige, was ich noch den Menschen, die sich engagieren wollen, mitgeben würde, ist, sich nicht zu übernehmen und nicht zu viel zu erwarten von Änderungen in kurzer Zeit, weil man dann sehr bald frustriert wird, sondern man sollte am besten den Aktivismus so ins Leben eingliedern, dass man ihn lange durchhält. Weil dann erst sieht man den Effekt und dann erst sieht man Veränderung. Ja. Diese Vollspaltenkampagne läuft jetzt bald 2 Jahre. Mhm. 21, 21, genau. Ich glaube, es ist sogar schon 2,5. Und jetzt stehen wir vor dem Durchbruch. Das heißt, man muss wenigstens so lange durchhalten, um einen Fortschritt zu sehen. Und dann wird es eine 10-jährige Übergangsfrist sein, bis man wirklich in der Praxis die Änderung sieht. Mhm. Das sind leider die Zeitskalen, die bei sozialen Veränderungen, bei so großen Massengesellschaften zu akzeptieren sind. Und zu akzeptieren vielleicht nicht, aber zu erwarten sind. Mhm. Und ich meine, es gab Erfolge, die viel kürzer waren. Es gab aber auch Erfolge, die länger brauchen, wie zum Beispiel das Kassenstandverbot, das eine 21-jährige Übergangsfrist hatte. Oh, also
Wahnsinn.
Ja, das ist eine langwierige Geschichte. Es ist, dass die Ausbeutung und Abwertung der Tiere ist sehr, sehr tief in der Struktur unserer Gesellschaft drin. Und um da Änderungen zu machen, bei so vielen Menschen braucht es halt einfach seine Zeit. Aber diese Änderung gibt es und bei den Änderungen mitzuhelfen ist sehr, sehr gut, positiv, effektiv, wertvoll. Und notwendig, weil wenn die Leute alle sagen, es wird schon wer anderer machen, wer soll es dann tun? Es bleibt dann irgendwer übrig, der vielleicht da oder dort Hilfe bräuchte und sie nicht bekommt. Also unbedingt aktiv sein. Je mehr Leute aktiv sind, desto schneller geht es, desto mehr kann man erreichen. Mhm. Je weniger Leute aktiv sind, desto mehr wird das Ganze zögerlich durchgeführt und endet möglicherweise sogar in einer Frustration und einer verlorenen Kampagne, wenn einfach zu wenig Menschen mithelfen. Also bitte ich unbedingt helfen.
Okay, ja. Gut, damit habe ich noch ein paar lustige Fragen an dich, um das Ganze zu beenden. Das ist wieder so ein Spiel, wo du einfach aus der Hüfte raus schnell antwortest.
Okay.
Tierrechte sind?
Ein wahnsinnig wichtiger Schritt in der Zukunft.
Aktivismus ist?
Unbedingt notwendig, um die Gesellschaft zu verändern. Die Wahlen allein reichen bei weitem nicht und der private Konsumentscheid auch nicht.
Die Politik?
Da muss man auf die Zehen steigen, weil sie ist immer machtorientiert und nie ethisch orientiert.
Wissenschaftliche Fakten?
Sind wahnsinnig wichtig. Ohne die kommen wir nicht weiter. Das Bauchgefühl betrügt einen und nur mit fundierten Fakten, die auch wirklich belastbar sind, kann man letztlich politische Forderungen stellen, die auch eine gesellschaftsverändernde Wirkung entfalten.
In 20 Jahren sieht die Welt folgendermaßen aus?
Hoffentlich ohne Vollspaltenboden, ohne Kastenstände. Ja, hart wird die Frage, gibt es noch Tierfabriken im heutigen Sinn oder gibt es einfach relativ intensive Haltungen, die aus heutiger Sicht extensiver wären? Wie viele Menschen sind vegan? Puh, ich vermute, dass in 20 Jahren, also 2041, doch auch das In-vitro-Fleisch eine Rolle spielt marktlich und damit der Fleischkonsum beginnt, sehr zurückzugehen. Mhm. Also die Zeitskala von 20 Jahren, kurz zusammengefasst, ist, glaube ich, noch zu kurz, um eine wirklich riesige Änderung in der Gesellschaft zu sehen, aber doch lang genug, sodass man im Vergleich zu heute einen deutlichen Sprung sehen wird.
Mhm. Okay. Ja, und jetzt würde ich gerne noch wissen, was du dir wirklich wünschst auch für die Zukunft. Du hast vor kurzem mal einen sehr ergreifenden Blogbeitrag geschrieben zu deiner Tochter, was du ihr für die Welt wünschst. Ist das das, was du der ganzen Welt wünschst? Magst du da kurz ein bisschen was dazu sagen?
Naja, ja, wünschen tue ich mir viel. Es fängt mit unserer Naturzerstörung und Klimazerstörung an. Ich wünsche mir, dass wir das begreifen und die Kurve kratzen. Das ist so wahnsinnig wichtig, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Ich habe schon Anfang der 90er Jahre in der Forschung selber diesen Klimawandel sozusagen gesehen in unseren mathematischen Modellen. Niemand wollte hören, weil man noch nicht den Temperaturanstieg messen konnte. Mhm. Aber heute wissen wir, dass das schon damals hätte unbedingt geändert und eingegriffen werden müssen. Also ich wünsche mir, dass wir vernünftig werden, dass wir nicht egoistisch sind, politisch, gesellschaftlich, sondern ernsthaft die Natur schützen. Ich wünsche mir, dass wir begreifen, dass Wildtier-Communities, selbsterhaltende Ökosysteme und vom Menschen unabhängige Ökosysteme von zentraler Bedeutung für das Überleben dieses Planeten sind. Das heißt, wir sollten 30% des Landes in Österreich einfach außer Nutzung stellen und sich selbst überlassen. Mhm. Auch da sind wir noch weit davon entfernt und ich hoffe, dass wir vernünftig werden und begreifen, wie irrsinnig wichtig das ist. Ich wünsche mir, dass wir die Ressourcenverwendung durch Tierprodukte insbesondere, aber natürlich auch andere Dinge wie fossile Brennstoffe so zurückschrauben, dass wir einfach nachhaltig leben können, weil wir machen das momentan überhaupt nicht. Wer sich den Fußabdruck anschaut, den ökologischen Fußabdruck, diese Rechenmaschine, die sogar das Ministerium zur Verfügung stellt, dann wird man sehen, dass es fast nicht möglich ist, unter den gegebenen Bedingungen nachhaltig zu leben. Wir leben so, dass wir drei Erden bräuchten hier in diesem Land, um das auf Dauer durchzuhalten. Und deswegen muss allein schon die gesellschaftliche Ressourcennutzung so zurückgehen. Nicht nur das Privatleben, man kann das gar nicht alleine machen, sondern die Gesellschaft muss das begreifen und sich zurücknehmen. Und wir müssen natürlich weniger Menschen werden. Es wird oft interpretiert als menschenfeindlich, wenn man das sagt, aber bitte, 10 Milliarden sind einfach zu viel. Man kann nicht diese Erde mit so vielen Menschen haben und das heißt ja nicht, man euthanasiert irgendwen, sondern es heißt einfach nur, man vermehrt sich nicht mehr so, sondern schränkt sich einfach ein. Und das wäre durchaus möglich und ist eigentlich in allen Staaten, wo ein gewisses Bildungsniveau erreicht ist, der Fall. Und noch gibt es keinen einzigen Staat, bei dem das wieder rückgängig wurde. Also ja, ich hoffe sehr, dass wir in all diesen Bereichen Vernunft annehmen. Ich hoffe auch, dass sich der wissenschaftliche Gedanke durchsetzt oder dass er zumindest so weit akzeptiert wird, dass man nicht durch Verschwörungstheorien fundamentale wissenschaftliche Erkenntnisse negiert und dadurch auch sich und andere gefährdet, wie wir das jetzt sehen bei Corona und sehen bei verschiedensten anderen Problematiken. Die Menschen tendieren einfach wahnsinnig schnell dazu, eine Verschwörung zu sehen anstelle eine wissenschaftliche Erkenntnis und werten Wissenschaftlichkeit an sich ab oder sie simulieren sie gezielt als Fake News. Und beides finde ich total problematisch. Also ich glaube, ohne wissenschaftliches Verständnis und ohne Anerkennen, dass das wissenschaftliche Verständnis das Einzige ist, das uns wirklich fundamentale Einsichten in die Welt liefert, auf deren Basis wir vernünftig handeln können, wird es nicht gehen. Also ja, es gibt viele, viele Wünsche, die ich auch meiner Tochter wünsche, also der Welt, in der sie lebt, für die Welt, in der sie lebt. Aber man darf nicht aufhören zu wünschen.
Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Martin, für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, es hat einigen Menschen die Augen auch geöffnet. Und dass die Kampagnen gut vorangehen und wir in 20 Jahren hoffentlich eine bessere Welt vorfinden.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Dankeschön.